Liebe Gemeinde, auch das gehört zum Advent dazu. Jesus Christus wird kommen, um die Welt zu richten. Jesus Christus ist gekommen, als Kind ist er auf die Welt gekommen, das feiern wir in diesen Tagen an Weihnachten. Und darum sind die Adventswochen auch der Vorbereitung auf Christi Kommen gewidmet. In diesen Wochen bereiten wir uns in besonderer Weise darauf vor, dass Christus auch in unser Leben kommt. Und dann gehört eben auch das Dritte dazu. Jesus Christus wird wiederkommen als Richter der Welt. Wir wissen alle nicht, wie das geschehen soll. Ich kann mir das auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ich hoffe darauf, dass Christus die Welt an ein gutes Ende führen wird. Das ist so ein Kern dessen, was ich glaube und was ich hoffe. Jetzt ist ja das jüngste Gericht bestimmt nicht so ein Thema, das man mal hervorholt, wenn man für gute Laune sorgen will. Ja, also wenn sich die Familie zu Tee und Keksen trifft in der Adventszeit, dann spricht man da eher über andere Dinge. Das kann einem so vorkommen, als sei das Gericht so der dunkle Hintergrund, der nötig ist, damit das Evangelium von Gottes Barmherzigkeit so richtig zum Strahlen kommt. Ein Teil der Finsternis, die durch Jesus Christus ja zum Glück erhellt worden ist. Aber irgendwie passt da etwas nicht. Denn Jesus Christus ist ja selber der Richter. So bezeugen es die Texte des Neuen Testaments. Das ist derselbe Christus. Er kommt als Kind zur Welt und bringt Licht ins Dunkel. Das feiern wir in diesen Tagen ganz besonders. Und er wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Er ist damals nicht anders, als er morgen sein wird. Dass Christus die Welt richtet, das ist nicht eine finstere, fürchterliche Stunde am Ende der Weltgeschichte. Dieser Moment ist selbst ein Moment strahlenden Lichts, weil es derselbe Christus ist, der damals zur Welt kam und der am Ende der Zeit wiederkehrt. Es sind ja schon so diese Worte, Richter und Gericht, die keine positiven Assoziationen wecken. Aber überlegt einfach mal, wenn man ein Fahrrad richtet, weil die Speichen verbogen sind, dann ist das doch toll für das Fahrrad. Es läuft danach wieder rund. Oder wenn wir in diesen Tagen unsere Wohnung und Häuser herrichten, damit wir es schön haben, damit wir es feierlich haben, das ist doch wunderschön. Und vielleicht kann ja das jüngste Gericht auch so ein Moment sein, in dem Menschen, die niedergeschlagen sind, aufgerichtet werden. In der Zeit um Christi Geburt keimt unter den Menschen in Israel ganz zaghaft diese Hoffnung, dass Gott am Ende der Zeiten die Lebenden und die Toten richten wird. Und ja, das war für die Menschen eine Hoffnung. Da waren rechtschaffene, fromme Menschen, die wurden ihr Leben lang bedrängt. Die Unterdrücker haben über ihre Opfer triumphiert. Und da wagten Menschen ganz zaghaft das Vertrauen, Gott wird nicht zulassen, dass das letzte Wort das sein wird, dass die Unterdrücker triumphieren. Sie vertrauten darauf, dass Gott diesen treuen Menschen zu ihrem Recht helfen wird. Wenn nicht in diesem Leben, dann muss das wohl doch nach dem Tod geschehen. Das ist der Ursprung der Vorstellung vom jüngsten Gericht. In den Versen, über die ich heute sprechen möchte, redet Paulus auch genauso vom Gericht. Das ist ein heller Moment, ein Augenblick des Heils. Da fällt Licht in das Leben von Menschen. Und da erfahren Menschen das Lob, das sie verdient haben. Es gibt natürlich auch Texte im Neuen Testament über das Gericht, die warnend klingen. Natürlich, wenn Gott im Gericht das Unrecht richtet, dann muss auch davor gewarnt werden, Unrecht zu tun. Aber in den Versen, über die ich heute spreche, aus dem ersten Korintherbrief, da ist das Gericht ein Moment des Lichts. Ein Moment, der ein herrliches, befreiendes Licht auch in unsere Gegenwart fallen lässt. Ich lese vor aus 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. So soll man uns betrachten. als Diener Christi und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Mir macht es allerdings gar nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht über mich urteilt. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Richtet also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. In Korinth gibt es Gerangel. Paulus hatte vor einigen Jahren Menschen in Korinth von Jesus Christus erzählt. Kleine Gemeinden haben sich gegründet und dann ist er weitergezogen. Er wollte auch in anderen Orten noch von Christus erzählen. Und jetzt passierte in Korinth das, was nun mal so in Gemeinden passiert, es menschelt. Und die Menschen finden sich zu Grüppchen zusammen. Einige halten an dem fest, was Paulus gesagt hat, und die fanden Paulus weiter toll. Aber einige, die haben es eher so mit Petrus, denn Petrus war in manchen Dingen nicht so liberal wie der Paulus. Und dann gab es auch noch den Apollos, ein Mann, der in Korinth die Arbeit des Paulus fortsetzte. Und der hatte offenbar eine ganz mitreißende Art zu sprechen. Das stellte Paulus in den Schatten. Es bildeten sich also in Korinth so Lager, ein Pauluslager und ein Petruslager und ein Apolloslager. Und der Gemeindegründer Paulus zog offenbar den Kürzeren. Er war nicht mehr so gut gelitten. Man versuchte an seinem Stuhl zu sägen. Den einen war er zu liberal. Und die anderen fanden, dass er nicht feurig genug redete. Ganz ehrlich, sowas fasst doch an. Das braucht man überhaupt nicht. Wenn Menschen schlecht über einen reden und Stimmung machen, das geht nahe. Ich brauche dazu gar nicht viel zu sagen. Wer kennt das nicht? Man will nicht, dass andere Urteile fällen und schlecht hinter dem Rücken reden. Das möchte man nicht. Und ich finde das so beneidenswert, mit welchem Selbstbewusstsein Paulus das wegsteht. Mir macht das nichts aus, schreibt er. Mir macht das nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht über mich urteilt. Dass die Leute schlecht über Paulus reden, ist ja nur das eine, ja? Das andere ist auch tatsächlich, dass er vor Gericht gestellt wird für das, was er weitergibt, was er erzählt. Aber ihm macht das nichts aus, schreibt er. Ganz ehrlich, mir macht das was aus. Ich habe nicht so eine dicke Haut wie Paulus. Wir sind ja sehr unterschiedlich. Manche Menschen, die sind so richtige Dickhäuter, aber anderen geht so etwas sehr nahe. Paulus schützt aber nicht nur seine dicke Haut. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Richtet also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Paulus orientiert sich an dem Urteil, das Christus über ihn fällt. Was Menschen über ihn sagen, das stellt er ganz weit hinten an. Um diese Freiheit, das so zu tun, beneide ich Paulus. Ja, für Paulus ist das kommende Gericht ein Grund zur Freiheit. Nur Jesus Christus erlaubt er, dass er ein Urteil über Paulus fällt. Vom Urteil anderer Menschen macht er sich einfach frei. Die Erwartung, dass Jesus Christus richten wird, ist ein Grund zur Freiheit. Überrascht das? Da ist ein Mensch vollkommen überzeugt davon, wenn ich vor Christus zum Gericht erscheinen muss, dann wird es mir gut ergehen, ja? Dann wird er mich loben. Warum? Wieso geht Paulus so zuversichtlich auf das jüngste Gericht zu, wo doch so viele Menschen Furcht davor haben, Gott gegenüberzutreten? Warum fließen Paulus diese Worte so einfach aus der Feder auf das Papier? Paulus hatte auch schon mal ganz fest mit Gottes Zorn und Gericht und mit dem Tod gerechnet. Er war Christus schon einmal begegnet, und da hatte er nichts als den Tod verdient. Er war als Verfolger der christlichen Gemeinden aufgebrochen auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte Christinnen und Christen gefangen nehmen und der christlichen Gemeinde ein Ende bereiten. Und da begegnet ihm auf einmal Jesus Christus in einer Vision. Und ich bin sicher, in diesem Augenblick hat Paulus ganz fest mit dem Tod gerechnet. Das kann gar nicht anders sein. Und statt Pech und Schwefel vom Himmel regnen zu lassen, gibt Christus Paulus einen Sonderauftrag. Paulus, ich brauche dich noch. Ich habe einen ganz besonderen Auftrag für dich. Du sollst als mein Apostel Menschen das Evangelium verkündigen. Natürlich, von diesem Moment an weiß Paulus genau, wie barmherzig Christus ist. Und natürlich ist er gerne bereit, sich von Christus in den Dienst nehmen zu lassen. Und natürlich kann er keine Furcht mehr vor dem Gericht haben. Er wird Jesus Christus Auge in Auge gegenüberstehen. Der Christus, der ihm doch schon vergeben hat, dass er seine Gemeinde verfolgt hat. Den kennt er doch. Er weiß doch, was das für einer ist. Vor Christus, dem barmherzigen Richter, muss er sich nicht fürchten. Das verleiht ihm die Freiheit, sich auch um das Urteil anderer Menschen zu scheren. An der Stelle will ich gern einen kleinen Exkurs machen, um auf die Frage einzugehen, die Fabian Nattkämper gerade in der Moderation ja schon gestellt hat. Wie ist das denn dann mit der Gerechtigkeit? Ja, drückt er dann ein Auge zu? Ist das dann nicht mehr gerecht, wenn Gott dann auf einmal gnädig wird? Gerechtigkeit kann bedeuten, dass jeder das bekommt, was er verdient. Es kann auch bedeuten, dass jeder das bekommt, was er braucht. Das fällt ganz unterschiedlich schon aus, wenn man diese beiden Arten von Gerechtigkeit, diese Maßstäbe anlegt. In der Bibel bedeutet Gerechtigkeit eigentlich noch etwas anderes. Gerechtigkeit bedeutet, dass man alles dazu tut, was nötig ist, damit Gemeinschaft in Ordnung kommt, damit die Beziehungen in Ordnung sind. Im Grunde das, was Resozialisierung bedeutet, ja, die Möglichkeit zu schaffen, da wo Gemeinschaft gestört ist, dass die wieder in Ordnung kommt. Und wenn man das so versteht, dann bedeutet das, dass Gott nicht Gnade vor Recht ergehen lassen muss, wenn er gnädig ist. Er muss dafür nicht das Recht beugen, sondern es bedeutet, dass er gerade mit seiner Gnade im Recht ist, weil er die Beziehung, die Gemeinschaft wieder in Ordnung bringt. Exkurs Ende. Der Herr kommt und wird das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und wird die Absichten der Herzen aufdecken. Paulus ist sich ganz sicher, wenn das geschieht, dann wird er Lob empfangen von Gott. Ganz schön selbstbewusst. Aber gut, Paulus ist ja auch Völkerapostel. Er hat in Griechenland und in Kleinasien Menschen von Jesus Christus erzählt und es sind ganz viele zum Glauben gekommen. Er stand vor Gericht, er saß im Gefängnis, er hat sogar Steinigungen über sich ergehen lassen. Na, dafür wird er dann wohl doch von Gott auch Lob erwarten können. Ich kann mich manchmal selber nicht so richtig verstehen. Ich weiß nicht immer, was in meinem Herzen vor sich geht, welche Absichten dahinter stehen, wenn ich Dinge tue. Manchmal ist mir mein Herz ein Buch mit 7 Siegeln. Ich verstehe mich selber nicht und ich weiß auch nicht mal, ob ich da so genau reinschauen will, was da alles so vor sich geht. Es gibt auch Menschen, die sind sehr überzeugt von sich, so ein Selbstbewusstsein wie Paulus und man weiß gar nicht so richtig, woher dieses Selbstbewusstsein überhaupt kommt und warum sie so sehr von sich selbst überzeugt sind. Und dann gibt es Menschen, die verzweifeln richtig gehend an sich. Die sind überzeugt, in mir drin, in meinem Herzen, da sieht das ganz, ganz finster aus. Wenn ihr nur wüsstet, was für Gedanken ich manchmal habe. Und solche Menschen möchte man gerne mal in den Arm nehmen, ganz lange halten und ihnen sagen, wie wundervoll sie sind. Wenn Christus hier im Herzen Licht ins Dunkel bringt, wie wird das sein? Müssen wir uns dann überraschen lassen? Wird er wohl dann bei mir den Daumen heben oder senken? Ja, kann ich das vorher wissen? Ja, oder muss ich mich einfach überraschen lassen? Ich kenne mich ja selber kaum. Ich weiß nicht, wie toll das aussieht, was Christus da in meinem Herzen zutage fördert, wenn er da mal reinleuchtet. Aber Jesus Christus, der als Kind zur Welt kam, um Menschen nahe zu sein, von dem die Evangelien erzählen, so viele Menschen hatten eine heilsame Begegnung mit ihm. Wird der wirklich einfach den Daumen heben oder senken? Ist das so sein Stil? Ist das so einer? Lernen wir ihn so in den Evangelien kennen? Geht er so mit Menschen um? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christus in die Herzen von Menschen leuchtet, um ein für alle Mal endlich mal klarzustellen, wie dunkel und schmutzig es darin aussieht. Sondern er macht Licht, damit es hell wird. Er leuchtet alles aus, damit wir ohne Angst uns selbst begegnen können. Das, wo wir nicht dran zu rühren wagen, das fördert er zutage, um es heil zu machen, damit es rein und hell in uns wird. Ja, dass da mal reingeleuchtet wird, das kann auch erschrecken. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich wollen würde. Aber keine Sorge, das muss auch gar nicht jetzt oder ganz bald geschehen. Das hat Zeit. Und wenn nötig, dann wirklich bis zum Ende aller Zeiten, bis zur Wiederkehr Christi, damit er selbst dann dabei ist, wenn wir uns das anschauen. Es ist gut. Es hat Zeit. Christus, der barmherzige Richter, wird unsere Herzen richten, herrichten, aufrichten. Das ist ein Geheimnis, so nennt Paulus das. Das ist ein Geheimnis. Dass Gott so ist, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Man kann sich Gott auch ganz sicher ganz anders vorstellen. Aber Paulus hat das Gefühl, damals vor Damaskus, da hat mir Jesus Christus ein Geheimnis anvertraut. Der hat mir gezeigt, wie Gott ist. Der hat mich einen Blick in Gottes Herz werfen lassen. Ein Geheimnis. Und jetzt betrachtet sich Paulus als ein Verwalter dieses Geheimnisses. Und das ist nicht so ein Geheimnis, das man für sich behält und hüten muss. Und dass man für sich behält bis kurz vor seinem Tod und dann sucht man eine vertrauenswürdige Person, der man das anvertraut, damit der das weiter bewahrt, sondern Paulus ist aufgebrochen. Er ist durch Städte und Dörfer gezogen. Psst, soll ich euch mal ein Geheimnis anvertrauen? Ich weiß, wie Gott ist. Der ist barmherzig. Das Geheimnis von Gottes Barmherzigkeit, das sollen alle Menschen erfahren. Das ist sein Auftrag als treuer Verwalter dieses Geheimnisses. Was andere Menschen über ihn sagen, das ist ihm jetzt gerade ganz egal. Er will nur ein treuer Verwalter dieses Geheimnisses sein. Daran setzt er alles, dass sich das Geheimnis möglichst weit verbreitet, weil er weiß, dass es Menschen frei machen kann, weil es ihn frei gemacht hat. In diesen Tagen, wo Menschen kraftlos werden und die Hoffnung verlieren und einfach keine Lust mehr auf diese Seuche haben, da sollen die Menschen das Geheimnis Gottes doch erfahren. Er ist barmherzig mit den Kranken, mit den Hinterbliebenen, mit Ängstlichen. In diesen Tagen, wo ein Spalt durch unser Land geht, durch Familien, mitten durch Freundschaften durch, da sollen die Menschen das Geheimnis von Jesus Christus erfahren. Er wollte nie spalten. Und selbst über die Menschen, die ganz anders dachten als er und die ihn sogar verurteilt haben, über die ruft er noch Gottes Versöhnung aus. Lasst uns gerade in diesen Monaten treue Verwalter des Geheimnisses von Gottes Liebe und Barmherzigkeit sein. Gott, der mit uns barmherzig ist, erwartet von uns, dass wir ebenfalls barmherzig sind und dass wir Menschen in das Geheimnis von seiner Barmherzigkeit einweihen. Ich rufe einfach nochmal die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht, in Erinnerung. Da spricht Jesus Christus selbst in Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.